Theater ist ein altehrwürdiges Medium. Trotzdem setzen heutige Bühnen auf imposante Licht- und Soundeffekte, auf Video- und auf Game-Engines und zunehmend auch auf XR-Technologien. Wie die vielen neuen Möglichkeiten von Virtual, Augmented und Mixed Reality für das Theater der Zukunft genutzt werden können, das will auch mein heutiger Gast herausfinden.
Wenn ein Schauspieler behauptet, er ist jetzt irgendwie Hamlet, dann glauben wir dem erstmal das. Und das ist natürlich eine Behauptungsebene, die auch im Bereich von Virtual Reality und der Programmierung von Virtual Reality immer wieder aufgegriffen wird.
Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1C9 und XR Hub Bavaria. In diesem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und in dieser Folge habe ich einen Gast, dessen Gast ich genau genommen war, denn ich habe ihn besucht und zwar im Musikzimmer als im Tonstudio des Residenztheaters in München. An diesem renommierten Theater, da arbeitet Ilya Mirsky als digitaler Dramaturg. Außerdem unterrichtet er als Dozent für Theater und Digitalität an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg und er erforscht für seine Doktorarbeit, wie XR, künstliche Intelligenz und Performance Art unsere kulturellen Ausdrucksformen neu definieren könnten. Und wem das jetzt zu theoretisch klingt, keine Sorge, Ilya ist auch Praktiker, der bei Bedarf selbst programmiert. Was digitale Dramaturgie ist, wie XR im Theater speziell am Residenztheater eingesetzt werden kann und welche Entwicklungen in diesem Bereich ganz aktuell passieren, das erzählt uns Ilya. Ilya, herzlich willkommen im New Realities Podcast, obwohl ich eigentlich bei dir im Residenztheater zu Gast bin. Vielen Dank, dass wir das bei euch aufnehmen können.
Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist.
Ilya, wir müssen eine Berufsbezeichnungsklärung machen. Du bist digitaler Dramaturg hier im Residenztheater in München. Was ist das und wie bist du es geworden? Also ich glaube, viele wissen, was ein Dramaturg ist, aber auch nicht alles. Das heißt, allein das müssten wir schon klären. Aber was ist ein digitaler Dramaturg und wie lernt man sowas?
Das ist eine sehr gute Frage und diese Frage bekomme ich in der Tat sehr oft gestellt. Und ich versuche mir jedes Mal eine bessere Antwort zu überlegen. Ich bin aber, glaube ich, noch dabei, eine gute Antwort auszuformulieren. DramaturgInnen sind am Theater, die im Grunde so mit das Brain im Grunde, also das künstlerische Brain in der Hinsicht, dass Formate entwickelt werden von der Dramaturgie. Die DramaturgInnen überlegen auch, was für Stücke in den Spielplan kommen, mit was für KünstlerInnen man zusammenarbeiten möchte. Und DramaturgInnen sind auch immer sehr eng an den Proben beteiligt. Also jede Produktion, die man im Theater sieht, sowohl bei uns am Residenztheater als auch im Volkstheater oder in Kammerspielen, hat immer auch eine Dramaturgie. Und das ist meistens eine Person, die sehr eng mit dem Regisseur oder der Regisseurin an dem Format und an der Produktion arbeitet und auch von außen drauf guckt, aber auch das Konzept mitentwickelt, sehr eng am Text auch arbeitet. Und wenn es um den Bereich von digitaler Dramaturgie geht, ist es für mich vor allem entscheidend auch zu überlegen, was sind das denn für neue theatrale Formate, die sich durch den Einsatz von digitalen Technologien eröffnen, also insbesondere auch durch den Einsatz von Extended Reality, aber auch durch AI oder auch generell durch das Internet als Kommunikations- und Verbindungsinstanz. Und ich bin maßgeblich dafür verantwortlich, am Residenztheater neue Formate zu entwickeln, in denen Theater nochmal neu gedacht werden kann und man überlegen kann, wie kann man nochmal mit den Mitteln, die das Theater hat und die theatrale Tradition in den letzten Jahrtausenden oder Tausenden von Jahren quasi weiterentwickelt hat, wie kann man das weiterdenken, ohne das Theater neu zu erfinden, sondern zu überlegen, was für neue Perspektiven, was für neue Erzählungen, was für neue Darstellungsformen eröffnen sich durch den Einsatz von neuen Technologien.
Und wie wird man's? Ich weiß nicht, ob es den Studiengang Digitale Dramaturgie schon gibt.
Also ich bin ein bisschen über Umwege dazu gekommen. Ich habe selber Kognitionswissenschaften studiert, was eine Mischung aus Informatik und Psychologie ist und dann nochmal Performance Studies und habe versucht, meine Interessensgebiete zu verknüpfen. Es gibt allerdings jetzt immer mehr Studiengänge, wie zum Beispiel den Studiengang Spieler und Objekt in der Ernst-Busch-Hochschule in Berlin, wo sehr viel zwischen Theater und Technologie gelehrt und ausprobiert wird.
Theater ist ja eigentlich eines der ältesten Medien, die wir haben, kann man wahrscheinlich nach dem Geschichtenerzählen am Lagerfeuer und Bilder an die Wand malen. Warum braucht es neue Technologien? Es hat ja auch schon sehr gut funktioniert und nun hast du die Antwort schon ein bisschen gegeben, aber da steckt schon auch die Frage drin, wie offen ist Theater überhaupt für den Einsatz von digitalen Technologien, die ganz neue Möglichkeiten eröffnen?
Ich glaube, dass es das eigentlich gar nicht braucht. Ich glaube, dass aber neue Technologien auch neue Möglichkeiten eröffnen und sich auch generell unser Leben, unsere Gesellschaft sehr stark durch den Einsatz von Technologien verändert. Also die Art und Weise, wie wir kommunizieren, dass wir Smartphones haben. Wir haben auch gemerkt, dass wir durch die Pandemie sehr viel gelernt haben, was wir davor vielleicht auch gar nicht so oft gemacht haben, also jetzt in Bezug auf Zoom-Meetings oder Microsoft Teams beispielsweise. Ich glaube aber, dass, und das ist ganz interessant, ich benutze diese Analogie sehr oft, wenn man sich über die Elektrizität Gedanken macht und auch schaut, wie Elektrizität im Theater eingeführt wurde oder generell in der Gesellschaft eingeführt wurde, dann waren Theater mit die ersten Institutionen, die mit Strom neue Beleuchtungsmöglichkeiten etabliert hatten. Also durch Elektrizität wurde die Beleuchtung, wurde auch die Bühnenmaschinerie, wurde natürlich auch Sound und Video möglich. Und ich glaube auch, dass Technologien und auch das Internet insbesondere eben diesen Apparat an Möglichkeiten noch erweitern und auch neue Erzählformen eröffnen. Also auch die Frage, was das bedeutet, hybride Veranstaltungen zu produzieren. Es gibt Theater und Performances, die auch im Metaversum stattfinden oder auch Inszenierungen, die sowohl live auf der Bühne als auch virtuell gleichzeitig stattfinden. Und letzten Endes sind Theater und die Entwicklung des Theaters ist sehr eng mit auch der Entwicklung der Demokratie verbunden. Und Theater war immer ein Aushandlungs-, ein Ausprobier-, aber auch ein Diskussionsort. Und für mich ist einer der entscheidendsten Momente im Theater auch die Begegnung zwischen KünstlerInnen und Publikum und zwischen den einzelnen Individuen des Publikums. Und letzten Endes ist das Internet auch als Kommunikationstool eingeführt worden. Und durch das Internet können wir Begegnungen stattfinden lassen, die so früher nicht möglich waren. Wir sind viel enger miteinander verbunden. Und durch KI-basierte Übersetzungen beispielsweise kann man auch Sprachbarrieren überwinden. Und all das verändert auch die Art und Weise, wie wir mit dem Theater als irgendwie globaler Tradition auch umgehen können. Weil das Interessante ist, nicht nur, dass Theater schon so lange existiert, sondern dass es auch auf der ganzen Welt existiert und man dazu Anbindungspunkte hat und alle Menschen irgendwas mit Theater verbinden. Egal, ob es eine langweilige Aufführung war, die man während der Schulzeit erleben musste, oder ob es die Impro-Theatergruppe ist, in die man einmal die Woche abends geht, um sich einfach ein bisschen auszutoben.
Also war Theater tatsächlich schon immer ein Early Adopter von Technologie, wie du es beschrieben hast. Dann ist es folgerichtig, dass man jetzt auch die neuen digitalen Technologien nutzt. Bei uns hier im Podcast geht es ganz speziell um Extended Reality, also Virtual Augmented Mixed Reality. Und auch du hast dich damit schon intensiv beschäftigt. Was macht denn für dich den Reiz von XR speziell aus?
Das Interessante war, dass ich über meine Bachelorarbeit, die ich im Bereich von Raumkognition mit damals der Oculus Rift programmiert hatte, gemerkt habe, dass im Grunde diese ganzen Freiräume, die in so einer Game Engine und damit auch in so einem VR-Headset gegeben werden, dass diese Freiräume auch auf der Theaterbühne im Grunde bestehen. Letzten Endes sind die Regeln und Gesetzmäßigkeiten, die man auf einer Bühne behauptet, auch erstmal Behauptungen. Und wir können mit unserer Imagination auch Menschen dann über die Bühne fliegen sehen oder auch uns auch von der Figur oder von dem Menschen, der die Figur spielt, abstrahieren. Also wenn ein Schauspieler behauptet, er ist jetzt irgendwie Hamlet, dann glauben wir dem erstmal das. Und das ist natürlich eine Behauptungsebene, die auch im Bereich von Virtual Reality und der Programmierung von Virtual Reality immer wieder aufgegriffen wird. Wenn wir ein VR-Headset aufsetzen, dann nehmen wir erstmal die Gesetzmäßigkeiten so auf, wie wir sie aufgrund von unserer Erfahrung aus der Realität hin mitnehmen. Und ich fand das ganz interessant zu sehen, dass sobald Menschen zum ersten Mal ein VR-Headset auf hatten, sie wieder so neugierig wurden wie kleine Kinder, die versuchen, irgendwie Logiken zu verstehen, auch auszuprobieren. So, wo sind jetzt die Grenzen in dieser virtuellen Welt? Und das ist für mich etwas, was sich sehr stark mit diesem Theater verbinde. Zum einen sich bewegende Körper, die sich nochmal ganz anders mit einer anderen Bewegungsqualität auf einer Bühne oder in VR bewegen, wenn sie zum ersten Mal da reingehen. Und zum anderen aber auch die Art und Weise, wie wir unsere Realität im Grunde reflektieren, wenn wir aus einer künstlerischen oder aus einer virtuellen Perspektive darauf gucken und irgendwie nochmal überlegen können, muss denn eigentlich, also sind diese Gesetzmäßigkeiten und Normen, die wir in der Realität mit uns herumtragen, sind die erstmal vielleicht auch nur Behauptungen oder ist das wirklich in Stein gemeißelt? Natürlich gibt es physikalische Gesetzmäßigkeiten, aber es gibt sehr vieles, was man im Theater immer wieder nochmal neu aushandeln kann. Und für mich ist im Grunde sowohl Theater als auch VR nochmal eine Möglichkeit, auf das Hier und Jetzt, das Reale nochmal zu reflektieren.
Man kann also ganz neue Realitäten schaffen und neue Welten bauen. Sei es auf der Bühne, sei es in VR oder sei es in Kombination von beiden.
Auf jeden Fall. Und man kann dadurch auch nochmal neue Begegnungen erzählen und man kann dadurch auch schauen, was man über das Reale, das Analoge sozusagen lernt, wenn man in die virtuelle Welt reingeht. Ich fand das ganz interessant zu merken, dass ja natürlich dieses Harry Potter-Narrativ mit Gleis 9, 3 Viertel, mit dieser Mauer, wo man durchgeht, diesem Portal, ist ja eins, was sich sehr eingebrannt hat und Menschen stehen ja Schlange, um sich mit diesem Einkaufswagen in London zu fotografieren. Und das ist ja erstmal etwas, was irgendwie wahnsinnig faszinierend ist, zu überlegen, dass hinter den Wänden hier nochmal vielleicht eine andere Welt herrscht und existieren könnte mit ganz anderen Möglichkeiten. Und ich glaube, genau das ist sowohl im Theater, auf der Bühne, als auch in Virtual Reality möglich und wird auch immer wieder genutzt, um neue Geschichten zu erzählen, die irgendwas mit uns und unserer Existenz zu tun haben.
Okay, wir haben verstanden, warum es Dramaturgie braucht, was Dramaturgie macht, warum es digitale Technologien auch im Theater braucht, beziehungsweise warum sie neue Möglichkeiten eröffnen. Jetzt lass uns gerne mal konkret werden, vielleicht auch an Arbeiten, die du gemacht hast mit Mitstreiterinnen. Wir bleiben mal in einer Zeit noch vor dem Residenztheater. Wie hast du da digitale Technologien für Theater- oder Performance-Projekte genutzt? Vielleicht hast du ein, zwei konkrete Beispiele.
Ja, sehr gerne. Ich hatte, während ich in Hamburg studiert habe, glücklicherweise Ulrich Straut kennenlernen dürfen. Der hatte das Virtual Reality and Arts Festival begründet, das VRAM Festival. Und das war sehr interessant für mich, weil ich mit ihm zusammen auf einem Panel saß von Next Reality. Da war gerade so ein großer Hype von Virtual Reality in Hamburg ankommen. Und er meinte, dass er eigentlich vom Theater kommt und er hat lange Zeit am Thalia Theater in Hamburg gearbeitet und sich sehr für Virtual Reality begeistert und dass er so ein großes Festival im Oberhafenquartier in Hamburg plant und bin dann so mitgezogen und habe dann auch unterstützt und das lief über 4 Jahre oder 5 Jahre und das war eine sehr tolle Erfahrung und auch zu merken, dass Leute, die aus dem Theater kommen und sich für Virtual Reality begeistern, da interessante Verknüpfungspunkte sehen. Ich hatte dann parallel dazu auch künstlerisch überlegt, was dann für mich eigentlich das Interessante ist, wenn ich aus einer theatralen Perspektive auf Virtual Reality gucke. Und das sind im Grunde wirklich diese neuen Gesetzmäßigkeiten, die sich etablieren oder auch diese nochmal das Hinterfragen von unseren Räumen sozusagen, die wir in der Realität haben, weil wir ja als Menschen sehr stark von Architekturen dominiert sind. Wir gehen durch Städte wie München. Und natürlich haben auch die großen Gebäude etwas mit uns zu tun und haben auch etwas sehr, also haben auch einen Zweck. Also das Könige große theatrale oder nicht theatrale, große monumentale Bauten gebaut haben, ist ja quasi ein Ausdruck von Macht. Und das ist, sind alles so Prozesse, die ich sehr interessant finde, weil sie sehr viel mit uns und unserer Gesellschaft machen. Natürlich wird auch diese Rolle von Architektur in Kirchen oder auch in Theatersälen immer wieder benutzt, um einfach auch Menschen, ja, in einen bestimmten psychischen Zustand hineinzuversetzen. Und ich hatte mich ausgehend von diesen Gedanken mit einer Freundin, Vivian Meyer, die aus dem Architekturbereich kommt, zusammengetan und wir haben überlegt, was sind das denn für Räume, die uns eigentlich interessieren. Und eine Arbeit, die hieß Utopian Spaces, die hatten wir dann auch bei dem VRAM Festival ausgestellt. Da ging es um die Verknüpfung von der Oculus Rift und einer Kinect. Und wir hatten zwei Personen. Eine Person hatte die VR-Brille auf. Eine andere Person hat sich vor die Kinect gestellt. Und wir haben dann die Person mit dem Virtual Reality Headset durch unterschiedliche Räume gezogen. Also man hat dann sozusagen in Echtzeit über die Kinect einen 3D-Scan gehabt in der virtuellen Welt und hat damit dann durch eine physische Begegnung zwischen zwei Personen eine andere Person, die immersiv unterwegs war, immer wieder in unterschiedliche Räume reinziehen können, durch Wände hindurch, durch Mauern. Und das haben wir dann nochmal angefüttert mit 360 Grad Content von dem Ort, in dem das alles stattgefunden hat. Also für mich ist immer die Verknüpfung zwischen virtuellen Welten und auch dem realen durch die Einbindung von 360 Grad Footage immer wieder interessant gewesen. Das war ein Projekt, was wir über mehrere Jahre hinweg entwickelt haben und was immer wieder interessant zu beobachten war, weil es dabei um eine soziale Begegnung zwischen einer virtuellen und einer realen Welt ging. Eine andere Arbeit, die ich in Tübingen gemacht hatte, das war mit der Oculus Quest 1 und es war eine quasi theatrale Inszenierung, bei der drei Personen für 20 Minuten gemeinsam in eine Welt gegangen sind, in ein Erlebnis, was an das Panoptikon und das Modell von Jeremy Bentham angelegt war, ausgehend von der Überlegung, dass wenn man ein Virtual Reality Headset aufhat, man ja auf der einen Seite denkt, man hat ein sehr, also man versteht sehr viel um einen herum, weil man sozusagen immer wieder in so einer Machtposition ist, wenn man ein Virtual Reality Headset aufsetzt, aber eigentlich ist man eher ausgeliefert und eher gefangen. Und das ist im Grunde so eine Analogie, die wir auch im Panoptikon, dem idealen Gefängnis, so wie Jeremy Bentham es betitelt hat, auch sieht, dass man irgendwie die ganze Zeit überwacht wird auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch viel mehr Freiheiten und Intimität hat als in anderen Gefängnismodellen, wenn man das architektonisch betrachtet. Und immer wieder diese Analogien zu begreifen, das war interessant für mich. Und auch diese zweite Arbeit zum Panoptikon, die lief dann auch in Tübingen im Repertoire. Und für mich war das dabei auch immer entscheidend, Virtual Reality wirklich als künstlerisches Medium zu begreifen. Das heißt, ich habe nie Controller benutzt, sondern immer nur bei dieser zweiten Arbeit mit Handtracking gearbeitet. Das hatte damals Meta zum Glück freigeschaltet, um einfach Menschen neue Perspektiven zu ermöglichen, aber nicht Controller in die Hand zu drücken, weil Controller sehr mit so Gaming konnotiert sind und ich immer mich versuche, aus diesem Gaming-Bereich zu entfernen und eher zu sagen, lasst euch auf neue theatrale und künstlerische Formate ein. Es kann interessant werden und meistens ist das dann auch.
Inzwischen bist du in München gelandet, worüber wir natürlich alle sehr froh sind. Du bist jetzt seit gut 2 Jahren am Resi. In welchen Produktionen konntest du hier schon XR unterbringen, aber auch andere digitale Technologien natürlich?
Also es ist, diese Theater sind natürlich, insbesondere das Residenztheater ist ja ein großes Theater mit sehr vielen Produktionen und das, was ich auch als Digital-Dramaturg versuche, das ist natürlich auch eine Sache, die man mit bedenken muss, ist, dass es alles ein Prozess ist, der angeführt wird und dass wir auch nicht einfach als Residenztheater sagen können, wir haben jetzt eine Produktion, wo wir 850 VR-Brillen im großen Saal haben und alle VR-Brillen aufsetzen. Ich glaube, das funktioniert in der Hinsicht auch so nicht, weil man, wenn man mit Virtual Reality arbeitet oder mit anderen Brillen, die 6 Freiheitsgrade haben, muss man sich auch im Raum bewegen können und so wie Theater architektonisch gebaut sind, sind die erstmal darauf ausgerichtet, dass man einen guten Blick auf die Bühne hat. Zumindest die neueren Bauweisen. Wenn man sich barocke Theater anschaut, dann muss man gut das Gegenüber sehen können, aber nicht unbedingt die Bühne. Das heißt, im Grunde der Einsatz von neuen Technologien im Theater bedeutet auch einen neuen Umgang mit Räumen und auch mit den Aufführungsorten. Und wir hatten eine Arbeit im Sommer gehabt mit unserer großartigen Schauspielerin Sibylle Kanonika, die Gesichter von Tove Ditlevsen gelesen hatte im Marstall und Oliver Proske von Nico and the Navigators aus Berlin hatte uns 50 Magic Leap 1 Brillen ausgeliehen. Das heißt, wir konnten im kleinen Stil ein Experiment wagen, was auch ziemlich gut gelungen ist, indem wir dem Publikum durch True AR Brillen nochmal neue virtuelle Modelle einblenden konnten, während eine Schauspielerin einen Text liest. Das lief unter dem Titel Gesichterlesung. Das wurde 4-mal gezeigt und es hat insgesamt um die 160 Personen erreicht. Es war ein erster Schritt, um zu zeigen, was möglich ist. Und es war auch für mich eine Möglichkeit zu gucken, ist dieses Modell mit AR-Brillen zu arbeiten überhaupt skalierbar oder nicht? Weil die große Herausforderung im Grunde auch immer wieder ist, wie kriegt man die technischen Limitationen, die da sind, vielleicht auch weggedacht, wenn man so eine Brille aufsetzt. Es hat erstmal so eine Richtung gezeigt, die interessant sein könnte, aber natürlich müsste man nochmal weiter warten, bis die Entwicklung fortgeschritten
ist. Ich hack da kurz rein. Da hat man das Problem mit dem Raum ja weniger als bei Virtual Reality Brillen, wo du beschrieben hast, dass es natürlich wenig Sinn ergibt, wenn 800 Leute im großen Saal vom Residenztheater mit VR-Brillen an ihrem Platz gefesselt sitzen und dann, wenn dann 3/4 davon Motion Sickness bekommen, weil sie sich im VR bewegen, aber auf ihrem Platz gefesselt sind, funktioniert natürlich nicht. In AR hat man das Problem nicht. Also 800 Leute mit AR-Brillen könntet ihr schon ins große Theater setzen.
Das wäre natürlich möglich. Ich meine, in Bayreuth wurde das ja auch schon gemacht. Das waren dann, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Brillen, aber schon einige. Ich glaube, die große Frage ist in der Hinsicht einfach zum einen, was sind das für Brillen, die man benutzt? Und Ich glaube, wir hatten die Magic Leap 1 benutzt, weil wir sie einfach auch umsonst zur Verfügung gestellt bekommen haben. Die wird auch nur noch bis Ende des Jahres supported. Danach wird die auch abgeschaltet. Und die Magic Leap 2 mit ungefähr 4.000, 5.000 Euro quasi Investitionskosten ist natürlich schon ein großer Brocken, vor allem wenn man das auch skaliert. Und im Grunde muss man dann auch nochmal überlegen, mit was für Content-Management-System man diese Brillen bespielt, weil im Grunde das die größte Herausforderung ist. Wie kriegt man stabil in Räumen viele Devices angesteuert? Für Virtual Reality gibt es schon diese ganzen Tools, die sind aber natürlich auch ziemlich teuer, wenn man Lizenzen hat, die irgendwie 10 oder 20 Euro pro Brille pro Monat kosten. Für AR-Brillen gibt es die noch nicht, beziehungsweise nicht in der Art und Weise, wie ich sie brauchen würde, nämlich, dass man auch mit bestimmten Markern im Raum arbeiten kann. Im Theater ist ja doch jede Aufführung ganz anders und auch die Bühnenbildmodelle sind unterschiedlich gedacht. Also die Frage ist wirklich, wie man modulare Systeme baut. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, dass Augmented Reality fürs Theater viel spannender ist als Virtual Reality. Ich glaube auch, dass True AR, also wenn man wirklich auch die Brille aufsetzt und das Gegenüber noch sehen kann und die soziale Komponente des Theaters nicht verloren geht und man auch nicht überlegen muss, wie bei Pass-Through, dass man irgendwie mit einem Scheinwerfer auf eine Brille leuchtet und dann keine Ahnung, was die Brille macht, dass man damit einfach auf jeden Fall auf einer sichereren Nummer ist oder eine sichere Schiene fährt. Aber ich glaube, die Frage ist da wirklich, wie sich Magic Leap dann weiterentwickeln wird, weil letzten Endes finde ich die Magic Leap 2 in der Hinsicht schon viel interessanter als die Magic Leap 1. Bei der Magic Leap 2 kann man ja auch verdunkeln. Das ist, finde ich, auch wahnsinnig spannend. Das ist ja auch so ein theatraler Effekt. So verdunkeln und eben doch wieder die Transparenz herstellen von dem, was man sieht. Ich glaube, das hat sehr viel Potenzial für die Zukunft. Und genau das waren auch die Punkte, die für mich interessant waren zu testen. Wir hatten auch immer wieder viele Gespräche mit dem Publikum im Nachhinein gehabt und natürlich redet man erstmal sehr viel mehr über die Probleme, dass die Brillen heiß werden, dass sie natürlich auch laut sind mit den Lüftern. Aber sobald man mit dem Publikum ins Gespräch geht und auch sagt, dass die Magic Leap 1 Brillen 4 oder 5 Jahre alt sind und im Grunde das einen Weg aufzeigt, der sich eröffnen könnte, wie man das, was wirklich real und analog auf der Bühne passiert, über eine virtuelle Ebene erweitert werden kann, das macht immer wieder oder ist immer wieder sehr aufschlussreich und macht Lust, auch da weiterzudenken. Weil man das natürlich nicht nur für szenografische Elemente nutzen kann, sondern auch für sowas wie Untertitelung oder auch für andere Informationen zu Stücken. Also es ist im Grunde auch für mich eine Arbeit an einer Barrierefreiheit, wenn ich sage, dass ich mit Technologien arbeite, weil Untertitelung oder auch eine Darstellung von Stücken in Gebärdensprache ermöglicht natürlich nochmal ganz viele Zugänge zum Theater, die wir ansonsten auch nicht haben.
Sehr gut, dann kommen wir zurück nach diesem AR-Exkurs. Du wolltest noch von dem zweiten Projekt erzählen, das ihr hier schon umgesetzt habt, seit du hier bist.
Ja, du meinst wahrscheinlich Tremens oder die Residency von Crew aus Brüssel. Das ist auch ganz spannend, weil ich neben meinem Job hier auch in Ludwigsburg unterrichte und da zwischen der Akademie für Darstellende Kunst und dem Animationsinstitut versuche, Theater und insbesondere Virtual Production zusammenzuführen. Und vor ein paar Jahren durfte ich dort schon Crew kennenlernen, die seit über 30 Jahren an neuen Technologien und performativen Formaten arbeiten. Und das, was interessant ist bei der Art und Weise, wie Crew arbeitet, ist, dass sie wirklich, wenn sie über Virtual Reality sprechen, dann sprechen sie vor allem auch über die neuen Perspektiven, die ermöglicht werden. Und sie sprechen auch über die Verbindung von Live-Performance in VR, von dreidimensional gescannten Räumen, die verfremdet werden in der virtuellen Welt. Und es geht Crew nie um eine Replikation der Realität in der virtuellen Welt, sondern es geht immer wieder um so Überraschungsmomente, um neue Perspektiven und ein bisschen auch ein Spiel mit der Illusion und den Narrativen, die sich aus dem Spiel mit der Illusion auch heraus ergeben. Und wir hatten zum Glück jetzt Crew zum ersten Mal 3 Wochen bei uns im Haus für eine Residency. Die haben bei uns im Marstall-Café gearbeitet, waren ein paar Wochen davor schon mal hier gewesen und haben alle Räume mit ihren Scannern eingescannt. Und während der 3 Wochen Residency war es für mich und für Crew wichtig zu überlegen und zu schauen, wie wir als Theater mit einer freien Gruppe, die zwischen Technologie und Performance arbeitet, irgendwie zusammenkommen. Weil natürlich die Produktionsprozesse in einem Theater erstmal ganz anders aufgestellt sind. Im Theater hat man 6 Wochen Zeit, man probt 6 Wochen mit den Schauspielerinnen, bis es zur Premiere kommt. Manchmal sind das auch mehr als 6 Wochen. Wenn man jetzt aber mit Technologien arbeitet und auch programmiert und dann auch will, dass diese Stücke nicht nur einmal gezeigt werden als Prototypen, sondern im Grunde fertige Softwarepakete sind, die im Repertoire laufen, dann braucht es eine viel längere Phase der Arbeit, des Testings. Und diese erste Residency, es wird insgesamt 3 geben, war so ein erstes Test und ein erstes Kennenlernen mit einem abschließenden Showing, was wir öffentlich gezeigt hatten im Marstall und dann auch im Rahmen der Numix auch nach dem Fachpublikum zeigen konnten. Und was ich da auch sehr interessant finde bei Crew ist, dass die zum einen hier vor Ort waren, auch mit 2 Schauspielern, mit denen die schon lange zusammenarbeiten, aber auch gleichzeitig noch 5 Programmierer in Brüssel haben, die an den technischen Lösungen und ja, quasi an technischen Problemen irgendwie nach Lösungen gesucht haben. Also man hat im Grunde gemerkt, dass da einfach durch auch die Art und Weise, wie Crew strukturiert ist und auch, dass sie einfach sehr langfristige Ziele verfolgen, immer wieder auch neue Erlebnisse schaffen, die wirklich nicht versuchen, das Theater neu zu erfinden mit Hilfe von Virtual Reality, sondern im Grunde überlegen, neue Formate zu erfinden für das Theater mit Virtual Reality, was für mich ein großer Unterschied ist, der auch sehr viel mehr Freude macht, in so einer Richtung zu denken.
Kannst du schon verraten, was am Ende dieser Residency bei rumkommen soll?
Wir planen jetzt noch 2 weitere Residencies zu machen und werden auch immer wieder diesen Prozess öffnen, um dann auch mit diesen Work-in-Progress-Showings Erfahrung zu sammeln. Inhaltlich arbeiten wir an einer Verbindung von der historischen Figur Timon von Athen. Shakespeare hat auch ein Stück geschrieben, was Timon von Athen heißt. Und es gab die Figur auch wirklich, die auch natürlich mit der Antike verbunden ist. Und da hat man auch die Brücke in die Demokratie und die Entwicklung der Demokratie auch gegeben. Das ist sozusagen ein Aspekt, an dem wir inhaltlich arbeiten, aber auch verbunden mit dem Metaversum und der Verführung des Metaversums und auch der theatralen Illusion, die so ein Metaversumsgedanke mit sich bringt, weil letzten Endes ja sehr viele Ressourcen in die Entwicklung von unterschiedlichen Metaversen seit Jahren reingesteckt werden, aber man ein bisschen überlegen muss, was das genau bedeutet, also was sind das denn für Narrative und Visionen, die dann verfolgt werden mit dem Metaversum und welche Verbindung gibt es auch zwischen dem Metaversum und der Demokratie. Und das Format, an dem Crew gerade arbeitet, wird sein, dass wir mit sowohl Live-Performance als auch mit Motion-Capture-Performance und raumfüllender Virtual Reality auf eine Reise gehen werden, die die Verführungen und auch die Abgründe des Metaversums ausgehend von Timon von Athen, von der Figur, explorieren wird. Das ist sozusagen der erste Plan und natürlich ist es so, dass wir gerade auch gucken, was ist das genau für eine Geschichte, die erzählt wird, weil wir können jetzt nicht einfach eine Geschichte adaptieren, wir müssen auch wirklich die ans Format anpassen. Das ist das eine und das andere ist, wie kriegt man dieses Format auch so gebaut, dass es dann im Residenztheater auch als ganz normale Produktion im Repertoire laufen kann. Also dass die größte Herausforderung immer wieder ist auch zu sagen, dass so wie Theater funktioniert und so wie Virtual Reality Formate funktionieren, eigentlich das 2 Modelle sind, die erstmal zueinander finden müssen, weil in einem Theater man jeden Tag eine andere Aufführung auf einer Bühne hat und Virtual Reality Formate erstmal auch nicht Plug-and-Play Formate sind, wenn man sie wirklich raumgreifend erzählen will. Aber da baue ich auf die Erfahrung von Crew und da sind wir auch jetzt auch nach dieser ersten Residency sehr viel weitergekommen.
Heißt aber nur, um das verständlicher zu machen, ohne dich darauf festzunageln, weil wir wissen ja noch nicht genau, was am Ende bei rumkommt. Mhm. Wenn Crew die Räumlichkeiten hier schon vermessen und gescannt hat, heißt es wird eine VR-Experience, bei der sich das Publikum dann durch das Residenztheater oder durch Räume des Residenztheaters bewegen kann, die dann auch in irgendeiner Form eine Rolle spielen in der VR-Experience? Oder werden die in völlig anderen Welten sein, die mit der tatsächlichen Location nichts zu tun haben?
So viel kann ich schon mal verraten. Also es ist auf jeden Fall so, dass das Residenztheater und die Räume des Residenztheaters eine sehr wichtige Rolle spielen. Was wirklich wahnsinnig spannend war war zu sehen, dass wir das Foyer, also diese große Eingangshalle in der virtuellen Welt bei Crew jetzt mit Wasser geflutet sehen haben können. Und das Crew aus dem Foyer des Residenztheaters einfach ein römisches Bad gebaut hat, in dem man sich bewegen kann, in dem sehr viele andere, auch Avatare drin sind, die AI gesteuert mit einem selbst interagieren. Und die Räume, also die physischen Räume des Residenztheaters spielen dabei schon eine entscheidende Rolle, weil es auch eine räumliche Reise ist, auf die man sich dann begibt. Und auch da Crew sehr ähnlich denkt, wie ich früher gedacht habe, nämlich, dass man die Verbindung zwischen dem Realen und dem Virtuellen einfach herstellen muss. Die Räume, die wir mit Virtual Reality Erfahrungen sozusagen betreten müssen, irgendwas mit unseren Räumen zu tun haben. Aber der Anspruch ist nicht, die 1:1 nachzubauen, sondern zum Beispiel diese mit Wasser zu fluten und auch damit auch mit auditiven Ebenen nochmal neue irgendwie Verknüpfungen zu erzeugen. Da war ich wirklich überrascht, wie gut mit Unreal so ein Rendering von Wasser in VR in Echtzeit funktioniert und das noch gekoppelt an so eine Soundebene. Das war wirklich beeindruckend und ja, wir überlegen auch als nächstes vielleicht noch ein Soundscape vom Müllerschen Volksbad mit reinzunehmen, um dann wirklich die historischen Räume in München in einer virtuellen Ebene zu fusionieren.
Das ist ja sozusagen schon ein kleiner Sneak Peek into 2025. Da wird die Residency ja fortgesetzt von Crew. Das heißt, wir werden auf jeden Fall erfahren, wie es da weitergeht. Hast du sonst schon irgendwelche kleinen Teaser dafür, was sozusagen an digitalen Projekten am Residenztheater uns nächstes Jahr erwartet?
Also die Arbeit mit Crew, mit Tremes, ist auf jeden Fall das technisch anspruchsvollste Projekt, an dem wir gerade dran sind. Ich habe hier am Residenztheater noch Jonas Alsleben, der der Leiter der Videoabteilung ist und auch selber Videokünstler ist, als Mitstreiter. Und wir sind zu zweit sehr viel am Herumprobieren, was wir mit der Apple Vision Pro alles anstellen können, weil da natürlich sowohl die Auflösung als auch diese Verbindung zwischen dem Realen und dem Virtuellen sofort sehr viele Möglichkeiten triggert, was neue Darstellungsformen angeht, insbesondere wenn es um Schauspiel geht und die Frage, in was für Räumen bewege ich mich und bin ich jetzt ein 3D-gescannter Avatar, der jetzt von anderen 3D-gescannten Avataren in einem Special-Computing-Umgebung über die Apple Vision Pro gesehen wird oder nicht. Also das ist auf jeden Fall so ein Medium, wo wir gerade noch so am Testen sind. Und ansonsten ist es so, dass das Thema Virtual Reality und Pass-Through und die Frage, wie man zwischen Text und Raum neue Verbindungen erstellen kann, die vielleicht auch minimalistischer sind, das sind so Aspekte, die, glaube ich, noch aufkommen könnten. Da bin ich noch mit Künstlerinnen im Gespräch und ich merke aber immer wieder, dass letzten Endes man schon sich, also diese technischen Projekte, alle, die programmieren, kennen, das brauchen einfach Zeit und man muss auch gucken, wie man die möglichst stabil schafft, um Lust zu machen auf mehr. Das ist für mich immer wieder das Kriterium. Wie kriegt man es hin, also den Inhalt vom Medium zu entkoppeln? Wie kriegt man es hin, zu sagen, dass eine Virtual Reality Brille erstmal nur die Informationen vermittelt, die drin sind, aber nicht quasi das Kunstwerk an sich sind. Und da setze ich sehr auf langfristige Formate und langfristige Projekte und auch ein Learning, ohne jetzt zu überlegen. Also ich werde jetzt keine VR-Brillen im Theater irgendwo aufstellen, nur um VR-Brillen zu haben, sondern wenn, dann geht es wirklich um die Frage, wie Erzählung und Technologie verwoben werden, um damit neue theatrale Erlebnisse zu erzeugen.
Was du zuletzt jetzt gesagt hast, da steckt ja auch drin, dass natürlich die Technologien alle noch nicht perfekt sind. Das heißt, für Nicht-XR-Diehards, also für Leute, die sich nicht eh schon seit Jahren mit der Technologie auseinandersetzen oder Fans sind oder zum Beispiel aus dem Gaming-Bereich kommen, oft noch es das erste Mal ist, Kunstprojekte, die erste Gelegenheit sind, überhaupt mit solcher Hardware auch in Kontakt zu kommen. Und wenn dann die Hardware irgendwie nicht gut funktioniert oder es irgendwelche technischen Schwierigkeiten geht, dann ist das mehr Thema als der Inhalt. Nichtsdestotrotz, du hast die Apple Vision Pro angesprochen, haben wir ja jetzt gerade in diesem Jahr, also noch ist ja das Jahr 2024, schon deutliche Fortschritte erlebt. Also glaubst du, dass so wir langsam an den Punkt kommen, wo du sagst, hey, da sind dann Projekte, Produktionen möglich, wo die Leute innerhalb kürzester Zeit vergessen werden, dass sie da eine Brille oder andere Technologie auf dem Kopf oder wo auch immer haben und dann wirklich die Produktion und der Inhalt für sich spricht?
Ich glaube, dass die Apple Vision Pro es ermöglicht, nochmal Medium und Inhalt voneinander zu entkoppeln, weil die nicht als Gaming-Tool, sondern einfach auch als Display, als Monitor betrachtet wird. Und das finde ich erstmal sehr spannend, auch wenn das ein Medium ist, was erstmal zu Apple gehört, was Probleme mit sich bringt. Ich glaube aber, dass es der gesamten Entwicklung gut tut zu sehen, dass es Lust machen kann auf mehr immersiven Erfahrungen, insbesondere wenn man bis jetzt nur schlecht aufgelöste VR-Experiences hatte und dass man nochmal anders über die Möglichkeitsräume nachdenkt.
Wir zoomen mal ein bisschen raus. Du bist ja auch international unterwegs und schaust dir Produktionen und Projekte an. Gibt es was dich in letzter Zeit besonders beeindruckt hat, einzelne Projekte, oder gibt es Trends, wo du sagst, aha, da scheint die Reise bei digitalen Theaterprojekten oder Performanceprojekten hinzugehen?
Es gab eine sehr interessante Arbeit von einem Künstlerkollektiv aus Tallinn, die ich vor ein paar Wochen bei einem Festival in Wiesbaden gesehen habe. Das war ein Festival für Performing Arts und Theater. Und die haben eine quasi Single Experience produziert mit einer Meta Quest 3, bei der die ganze Zeit Pass-Through an war. Und man war in einem sehr schlichten Büroraum mit einer Topfpflanze, die in der Mitte stand. Und dieser Raum wurde stückweise angefüllt mit Textflächen und man hatte dann die Möglichkeit, mit diesen Textflächen zu interagieren. Die Textflächen haben einen Raum um einen herum aufgebaut. Und das war eine Arbeit, die mich sehr beeindruckt hat durch den Minimalismus und auch die Verbindung von Text und Virtual Reality, weil ich bis jetzt immer wieder Arbeiten gesehen hatte, die ästhetisch versucht hatten zu überwältigen, wo es sehr stark um gesättigte Farben ging, um irgendwie tolle Animationen. Aber letzten Endes, ich doch finde, dass das, was mich mehr interessiert, auch so eine inhaltliche Auseinandersetzung ist mit dem Medium und der Art und Weise, wie der Körper, wenn er eine VR-Brille hat, aufhat, navigiert in Räumen und wie sozusagen die Verbindung zwischen Raum, Inhalt, mit dem die Experience sich auseinandersetzt, und Körper ist. Und das fand ich wirklich beeindruckend in dieser Arbeit, weil man muss gar nicht viel Entwicklungszeit in Projekte reinstecken. Es geht nur um gute Konzepte und manchmal sind diese Konzepte auch sehr einfach, und das war bei dieser Arbeit aus Tallinn der Fall. Ansonsten finde ich es interessant zu erleben oder zu sehen, dass insbesondere im Theater- bzw. Filmbereich die vielen Ressourcen in den letzten Jahren ich habe vorhin das Thema Metaversum angesprochen, diese Ressourcen, die in die Entwicklung von virtuellen Umgebungen reingesteckt wurden, dass das nicht mehr der Fall ist. Also ich finde das interessant zu beobachten, dass es, also in den letzten Jahren hatte Cannes oder Tribeca, die großen Filmfestivals, die hatten jedes Jahr quasi eine neue Plattform entwickelt, wo die Kunstwerke ausgestellt wurden. Das sind Entwicklungen, die nicht mehr stattfinden. Und ich finde das ehrlich gesagt auch ziemlich gut, weil letzten Endes die Frage ist, wie man nachhaltige virtuelle Begegnungsorte hinkriegt. Und wir merken, dass da einfach gerade sehr, sehr viel sich verändert. Und im Theaterkontext per se ist es so, dass sehr viel immer noch mit 360-Grad-Videos gearbeitet wird, was ich persönlich nicht so interessant finde, weil für mich Theater nichts mit 360-Grad-Videos zu tun hat. Also das ist nicht das, womit ich irgendwie Theater verbinde, selbst wenn man das dann als virtuelles Theater labelt. Und die Entwicklung von neuen künstlerischen Formaten läuft dann doch eher schleppend voran. Es gibt immer wieder diese tollen Projekte wie Felix und Pauls AR-Reise natürlich. Und das sind so Sachen, wo man merkt, okay, da ist sehr, sehr viel Theatrales drin, da ist sehr viel Filmisches drin, da ist Animationskunst drin. Und wenn wirklich alle Ebenen ineinander greifen und man auch überlegt, dass man einen guten Stoff hat und auch eine gute Dramaturgie von der Art und Weise, wie man Inhalte transportiert, dass dann die tollsten Formate entstehen. Und ich glaube, dass das im Grunde eine Entwicklung ist, die wir jetzt auch noch länger sehen werden. Also die Verbindung von Live-Performance und Virtual Reality, so wie das Crew macht, das ist etwas, was ich gerne öfter sehen würde. Aber natürlich ist da auch eine Frage drin, wie viele Ressourcen reingesteckt werden, weil Crew auch mit großen europäischen Forschungsprojekten sich finanziert.
Aber wenn die Vergangenheit eins gezeigt hat, ist, dass digitale Produktionen irgendwann immer günstiger werden, wenn es dann mal der Grundstein gelegt ist.
Das stimmt natürlich auch. Und das macht auch Hoffnung. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, die guten Konzepte zu haben und Formate zu entwickeln, die Lust machen auf mehr. Weil letzten Endes ist das, finde ich, eine der wichtigsten Prämissen, dass man Lust hat, sich mehr mit diesen Medien und diesen neuen künstlerischen Formaten auseinanderzusetzen, weil ansonsten bleibt man die ganze Zeit auf der Stelle. Und ich glaube, jetzt müssen wir loslegen, weil es ist sehr viel möglich. Und das haben wir jetzt auch bei der Numix gesehen, dass da natürlich Menschen neugierig sind, mehr zu erleben mit den ganzen XR-Devices, die schon auf dem Markt sind und immer besser werden.
Super, Ilja, ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke in deine Arbeit als digitaler Dramaturg und auch hier an die Projekte im Residenztheater und darüber hinaus. Das war sehr spannend und wir sind alle sehr gespannt, wie ihr nächstes Jahr das Residenztheater in eine römische Therme mit Shakespeare verwandelt.
Ja, ich lade alle herzlich zum Schwimmen ein bei uns. Vielen Dank dir, Wolfgang.
Danke dir. Das war Folge 66 vom New Realities Podcast von 1E9 und XR Hub Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. In den Shownotes findet ihr Links, über die ihr mehr über die Arbeit von Ilja sowie das Programm am Residenztheater erfahren könnt. 1E9, das ist das mediale Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen. Und besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt's unter www.1e9.community. Der XR Hub Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr unter www.xrhub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.